Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zum Gottesdienst in der FEG. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Beginn die neuesten Corona-Bestimmungen. Also es ist jetzt so, dass ihr am Platz, solange ihr sitzt, die Maske abnehmen dürft. Wenn ihr dann aufsteht, dann bitte wieder aufsetzen. Des Weiteren ist der Gemeindegesang wieder erlaubt, aber zum Singen dann bitte die Maske wieder aufsetzen. So viel zur Information vorab. Ja, diese Woche war eine besondere, für viele auch eine besonders nasse und schwere Woche. Durch das Hochwasser, was wir ja haben, ich weiß nicht, wer von uns jetzt hier betroffen ist, aber in vielen Regionen sieht es doch wirklich ganz furchtbar aus. Und direkt zu Anfang die Situation, dass es auch unsere Gemeinde in Holzwickede, unsere Schwestergemeinde getroffen oder Tochtergemeinde getroffen hat. Dort sind bei diesem starken Regen tatsächlich die Keller vollgelaufen. Ihr seht hier auch ein paar Bilder. Einfach als Information für euch. Sie haben sehr, sehr viel Glück gehabt, weil der Keller ist voll und auch die Keller der Mietshäuser, aber die Gottesdienstsäle im Erdgeschoss, das seht ihr, das ist Wasserstand bis kurz davor, sind nicht betroffen. Also sie können heute auch Gottesdienst halten, wie ich das gehört habe. Aber der Keller ist halt unter Wasser. Was besonders bitter ist, ist auch, dass die ganze Technik dort unten gelagert wurde, die haben für ihre Kinogottesdienste. Das ist alles zerstört worden. Genau, also sie haben mittlerweile alles wieder rausgeräumt, also der ganz viel Arbeit investiert schon, der Dreck ist jetzt raus, die zerstörten Sachen sind weg. Was sie jetzt brauchen, wenn das jemand hat, sind diese Trockner, diese Heizlüftungstrockner, um den Keller wieder trocken zu legen. Da ist natürlich jetzt überall Feuchtigkeit. Wer da was hat oder jemanden kennt, der was hat, kann sich dann gerne dort melden oder hier bei uns. Wir leiten das gerne weiter. Und genau, Personenschaden gab es nicht. Sachschaden, auch da ist noch nicht klar, ob und was Versicherungen bezahlen. Das wird jetzt alles geklärt. Also auch da ist es einfach nicht so ganz einfach. Genau, und die hat's betroffen, viele andere hat's betroffen. Und deshalb möchte ich einmal mit uns beten für die Situation hier bei uns im Land. Und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hier heute bei schönem Wetter im Trockenen in einem unversehrten Gemeindehaus Gottesdienst halten können. Und ja, danke für so viele, die bewahrt worden sind, so viele Geschichten, die ich gehört habe, wo Menschen zu Hause waren und Schlimmeres verhindern konnten, wo ja, es einfach nochmal glimpflich ausgegangen ist. Aber es gibt einfach auch so viel Leid im Moment hier bei uns in der Region, so viele Menschen, die ihr Zuhause, ihr Hab und Gut verloren haben, die vor dem Nichts stehen, die mit dem nackten Leben davon gekommen sind und manche auch noch nicht mal das. Ja, ich bitte dich für all die Menschen hier in unserer Region, die davon betroffen sind, für das viele Leid und Elend, was durch das Hochwasser jetzt entstanden ist. Ja, danke, dass so viele Menschen helfen wollen und dass einfach auch so viel Gutes jetzt dadurch passiert, dass die Menschen zusammenhalten, dass Hilfe erfahren wird, aber trotzdem stehen so viele vor den Trümmern ihres Lebens. Und ja, ich bitte dich, dass du ja bei diesen Menschen ganz besonders bist, dass du ja da bist, dass du auch vor weiteren Schäden bewahrst, dass die anderen Dämme jetzt halten, dass da nicht noch mehr passiert, dass sich die Lage beruhigen kann. Ja, schenk du Hilfe da, wo sie hinkommen muss, und ja, zeig auch uns, wo wir helfen können, ganz konkret jetzt in Holzwickede. Ich danke dir, dass da auch Schlimmeres verhindert werden konnte, dass nicht das gesamte Haus unbewohnbar ist und dass die Gottesdienstsäle verschont geblieben sind, aber auch da ist einfach ein großer finanzieller Schaden entstanden. Ja, ich danke dir für die Bewahrung, die ja viele von uns erlebt haben, aber ja, ich bitte dich, dass du uns jetzt da in dem Leid einfach auch besonders nahe bist und vor allem bei den Familien, die Angehörige verloren haben in diesen Fluten. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Genau. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ihr heute hier reingekommen seid. Vielleicht gar nichts. Ich habe gedacht, wow, wir haben zwei Musiker. Denn ganz ehrlich, ich habe diesen Gottesdienst bis gestern Nachmittag komplett ohne Musik geplant. Ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal was geschrieben, aber irgendwie waren alle im Urlaub und es tat sich nichts mehr. Und dann kam die Nachricht, wir können wieder singen im Gottesdienst. Und ich dachte auch, wie schade. Und wir haben ausgerechnet jetzt keine Leute, die Musik machen können. Und ich habe auch wirklich, es war einfach auch keiner da, der es machen konnte. Und ich habe dann ja, das an Gott gegeben, gesagt, das ist dein Gottesdienst, ich kann es nicht. Wenn du Musiker haben willst, bitte, dann schick mir welche. Hat er gemacht. Genau, am Samstagnachmittag meldete sich dann die Sook-Jung. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wir waren im Sauerland und hatten schlechtes Internet und sagte, ich bin doch da, ich kann spielen. Brauchst du mich? Ich mache was. Und dann kam die Greta noch und die sagte, ich bin auch da, ich kann auch was machen. Brauchst du mich? Und genau, warum erzähle ich euch das einmal? Um euch Mut zu machen. Also Sachen, wo ich vor einem unüberwindbaren Hindernis stehe, da kommen andere und sagen, mache ich doch mit links und ich habe sogar noch Spaß dabei. Also ne, wie viel besser sind bei Gott unsere Probleme, unsere kleinen und großen aufgehoben. Also er kann da echt immer was machen. Und zum anderen, es ist echt ein Privileg, dass wir hier Musik haben, dass die Technikleute gestern Abend noch die Lieder eingespielt haben, dass wir hier auch gleich Texte haben, dass wir hier einen schön dekorierten Altar haben, dass das Gemeindehaus sauber und trocken ist. Nächste Woche gibt es noch keine Musik. Ich weiß nicht, ob Gott wieder Leute beruft, vielleicht auch nicht. Seht es als Privileg, dass wir heute singen dürfen und es ist einfach toll, dass Gott uns das zumindest für heute schon mal geschenkt hat. Wir singen jetzt auch direkt das erste Lied zusammen, Feuer des Herrn. Und wer mitsingen möchte, darf das gerne laut und fröhlich tun, dann mit Maske. Heute hält uns unser Pastor Arne Völkel die Predigt, und zwar zu dem 7. Sendschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Mappe euch mal irgendwann mitgenommen habt. Kommt dann auch ja immer das Sendschreiben nochmal per E-Mail, wo ihr das reinheften könnt. Und immer einmal im Monat haben wir dazu dann eine Predigt zu dem, ja, was die Gemeindeleitung für uns als Gemeinde auf dem Herzen habt. Und genau, heute, ich weiß nicht, ob ihr auch dieses Gefühl kennt, wenn dann manchmal so der eigene Glaube auf dem Prüfstand steht oder auch ich selbst, so dieser schlechte Beigeschmack, was sagen jetzt meine Mitchristen über mich, was denken die, wenn ich so jetzt glaube oder so handle und glaube ich eigentlich das Richtige und reicht mein Glaube eigentlich auch aus oder tue ich nicht genug und ja, darf ich das so glauben oder auch anders? Muss ich mich unterordnen? Muss ich meine stille Zeit morgens halten und nicht abends? Muss ich im Auto Lobpreis singen? Muss ich jeden Sonntag in die Kirche gehen? Habe ich heute schon meinen Gebetsspaziergang gemacht oder auch ganz andere Dinge? Und das siebte Sendschreiben der Gemeindeleitung heute lautet, ihr sagt, es gibt zu wenig Freiheit. Und ihr habt recht damit. Ich will keinen Menschen gefangen sehen. Doch was ist es, dass du beklagst, weil ich es dir angeblich verbiete? Dazu hören wir gleich auf die Predigt vom Arne. Und ich möchte uns vorher noch einen Text lesen, der steht in Galater 5. Die Verse 1 bis 10. Ist bei mir in der guten Nachricht überschrieben mit, lasst euch eure Freiheit nicht nehmen. Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Ich, Paulus, sage euch mit aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus und alles, was er gebracht hat, für euch nutzlos sein. Ich sage noch einmal mit Nachdruck jedem, der sich beschneiden lässt, er verpflichtet sich damit, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr wirklich vor Gott als gerecht bestehen wollt, indem ihr das Gesetz befolgt, habt ihr euch von Christus losgesagt und die Gnade vertan. Wir dagegen leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und setzen alles auf Glauben und Vertrauen und so erwarten wir das Ziel, auf das wir hoffen dürfen. Dass wir vor Gott als gerecht bestehen und das Heil erlangen werden. Wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Das, was man euch da einreden will, das kommt nicht von Gott, der euch berufen hat. Denkt daran, ein klein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Weil ich mit Christus dem Herrn rechne, bin ich zuversichtlich, dass ihr zur gleichen Überzeugung kommen werdet. Die, die euch irre machen, werden ihr Urteil empfangen, ganz gleich, wer sie sind. Wir wollen vor der Predigt noch einmal singen. Seid schon bereit. Mutig komme ich vor den Thron.
Durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durch Gottes Hände will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel ein. Hör ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft. gesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Namen darf ich sein. Seh doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob
mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Ich weiß nicht, wie du dieses Lied singst, ob du es mitsingst und was sich in deinem Herzen regt. Ich möchte heute die Predigt halten, weil ich mit Menschen im Gespräch gewesen bin, wo ich ein inneres Zittern gespürt habe über diese Aussage: mutig komme ich vor deinen Thron. Warum braucht das denn Mut, vor den Thron Gottes zu kommen? Es braucht für jeden von uns Mut, vor Gottes Thron zu stehen, der darum weiß, wie begrenzt er selber ist, in seinem Wollen und Willen und Vermögen Gott zu folgen. Es braucht Mut, vor Gottes Thron zu stehen, in der eigenen Ungewissheit der Vergebung, noch richtig zu sein. Richtig zu sein im eigenen Glauben, vor allem im Vergleich zum Glauben anderer. Wo stehe ich da? Wo stehst du da? Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Darum soll es in dieser Predigt gehen und deswegen haben wir als Gemeindeleitung dieses siebte Sendschreiben formuliert, das ihr jetzt noch einmal seht. Ihr sagt, es gibt zu wenig Freiheit und ihr habt recht damit. Jesus sagt, ich will keinen Menschen gefangen sehen, Johannes 8, Vers 36. Doch was ist es, das du beklagst, weil es Jesus dir angeblich verbietet? Wir haben einen Text dazu schon gehört aus dem Galaterbrief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinden in Galatien. Und ich werde nachher noch einige Verse aus dem Matthäusevangelium hinzufügen. Ihr sagt, es gibt zu wenig Freiheit und ihr habt recht damit. Das ist das Thema unseres Sendschreibens an euch. Die Frage, die uns als Gemeindeleitung beschäftigt, ist: Was hält uns als Gemeinde zusammen? Und wer sagt, was gilt auf dem weiteren Weg, den wir gehen werden? Ihr sagt, es gibt zu wenig Freiheit. Wir haben zu wenig Möglichkeit zu experimentieren. Da gibt es neue Wege, die zu beschreiten sind, aber wir wissen nicht, ob wir losgehen dürfen, neue Wege gehen dürfen. Es gibt zu wenig Freiheit, weil der eine sagt dies und ein anderer sagt das. Und über mein Leben und die Art, wie ich glaube und wie ich das Evangelium verstehe und wie ich Jesus nachfolgen will, fällen andere ein Urteil oder zumindest haben eine ganz andere Auffassung dazu. Wir fragen uns, was ist unsere gemeinsame Mitte? Was hält uns zusammen? Was gilt für den gemeinsamen weiteren Weg? Ihr sagt, es gibt zu wenig Freiheit und ihr habt recht damit. Ich kann das hier und da nachvollziehen. Aber ihr fragt auch, und das höre ich in Gesprächen mit euch in der Gemeinde auch immer wieder, ihr fragt auch, was sagen denn unsere Ältesten dazu? Und dann kommt dies und jenes. Und was sagen unsere Ältesten dazu? Was sagt denn die Gemeindeleitung dazu? Was ist denn ihr Statement? Was ist eure Position, fragt ihr uns als Gemeindeleitung, zu Fragen des Schriftverständnisses, zu Fragen der Ethik, zur Ausrichtung von Gottesdiensten, zu dem, was in Hauskreisen geschehen soll, zur Mitarbeit, zu gesellschaftlichen Themen? Was sagt ihr als Gemeindeleitung denn zum Thema Homosexualität? Was sagt ihr denn zum Thema Leben ohne Trauschein? Was sagt ihr denn zur Gerechtigkeit in dieser Welt? Was ist denn eure Position? Ich spüre unter uns in diesen Gesprächen, ganz egal wohin ich höre, ich spüre angesichts der vielen Herausforderungen bei euch, ihr Lieben, unserer Gemeinde, echten Glauben. Und ich spüre diesen echten Glauben bei denen, die sich eingezwängt fühlen wie in einem Schraubstock und sagen, ich halte es bald nicht mehr aus, diese Enge. Und ich sehe genau den gleichen Glauben bei anderen in unserer Gemeinde, die sagen, das geht mir alles viel zu weit. Ich bin besorgt um unseren Zusammenhalt. Ich bin besorgt, dass wir die Botschaft des Evangeliums und die Gebote Gottes verlassen. Ich spüre, ich wiederhole das gerne, bei euch, mit dem auch immer ich da rede, echten Glauben und auch echte Besorgnis. Aber sie kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Und das möchte ich auch gleich zu Anfang meiner Predigt sagen. Ich rechne nicht damit, dass es in der Gemeinde einen Konsens gibt und geben wird in allen Fragen, die uns umtreiben. Und deswegen ist eine wechselseitige Konfrontation keine Lösung. Nach dem Motto, wenn dir die Entwicklung nicht passt, dann geh doch. Auch das habe ich in einem Gespräch kürzlich gehört, dass jemand das gesagt wurde, wenn es dir nicht passt, dann geht doch. Kann das wirklich eine Antwort sein? Wollen wir so miteinander umgehen? Wollen wir so Gleichgültigkeit sein und leben, dass wir einfach sagen, ja, wenn es dir nicht gefällt, tschüss? Und ich spüre den Schmerz von Menschen, die da sagen, ich bin doch in dieser Gemeinde groß geworden, ich habe mich doch investiert für diese Gemeinde. Und dann kriege ich so etwas an den Kopf geworfen. Ihr Lieben, was ist unsere gemeinsame Basis? Ich bin überzeugt, es ist der persönliche Glaube an Jesus. Der persönliche Glaube an Jesus, aus dem bei jedem von uns wohlüberlegte, aber voneinander abweichende Überzeugungen erwachsen. Und als einer, der diese Gemeinde mitleitet, ist das ein Dilemma, das darf ich euch sagen. Ich bin überzeugt, dass in dir, in jedem persönlicher Glaube lebt. Ich glaube, dass du Jesus nach dem Weg fragst. Und ich glaube, dass du wohlüberlegte Antworten auf deine Fragen findest und formulierst. Und doch nehme ich wahr, dass sie in unserer Gemeinde nicht beieinander liegen. Jesus sagt, ich will keinen Menschen gefangen sehen. Der Sohn Gottes, Johannes 8, Vers 36, der macht euch frei. Die Schriftgelehrten und die Christen in Galatien verfuhren anders. Sie hörten nicht hin. Sie wollten den anderen nicht begreifen. Sie wollten auch Jesus nicht begreifen. Die Schriftgelehrten und die Christen in Galatien verfuhren ganz anders. Sie sagten, was wir sagen, das ist der Weg. Und was du, Paulus, sagst, ist der Weg nicht. Was wir sagen, sagten die Pharisäer, das ist der Weg und kein anderer. Wir sind die Leiter, wir sind die Lehrer, wir sind die Wortführer, die Propheten des Volkes Gottes. Im Alten Testament ist es Mose, der das Gebot Gottes, die 10 Gebote Gottes von ihm empfing. Und so gilt Mose in Israel als der Geber des Gesetzes. Er empfing auf dem Gottesberg die heiligen Gebote Gottes und Mose lehrte Israel, die Ordnungen Gottes zu befolgen und das tat er in vielen anderen Einzelgeboten. Mose ist es aber auch, dem das Volk immer wieder mit Beschwerde im Ohren hängt. Ob der Weg, auf dem er sie führte, nun wirklich der richtige Weg sei, fragten sie ihn, oder nicht doch ein Irrweg. Ein Pfad ohne Ziel, eine Wanderung ohne Orientierung. Und mitunter bezweifelte auch Mose, ob er noch auf dem richtigen Weg war, war verunsichert in seinem Auftrag. Und er spürte die Strapazen des Unterwegsseins. Selbst er, der Gott nach seinem Wesen und Namen fragte, selbst er, dieser Mose, erlebte, was wir erleben. Und Mose fragte Gott nach seinem Wesen und nach seinem Namen und er erhielt von Gott am brennenden Dornbusch die Antwort Gottes. Und die ist ganz einfach. Ich werde da sein als der, der ich da sein werde. Und das ist das Erste, was ich uns hier als Gemeinde sagen möchte. Gott ist da. Er ist da, so wie er da ist. Und nicht so, wie wir es gern hätten. Und wenn das zutrifft, dass Gott so da ist, als der, der er da ist, wenn das zutrifft, dann ist Gott niemals festzulegen auf eine Erscheinung der Vergangenheit. Dann will er dir und mir und uns heute begegnen. Dann geht es nicht darum, dass wir nachbeten, was irgendwer irgendwann früher gesagt und gedacht hat in der Gemeindetradition. Dann ist die Freiheit, neue Wege zu gehen, ein Gebot der Stunde. Und vertrautes Denken und gewohnte Antworten in Frage zu stellen, ist dann eine Notwendigkeit, wenn es um den Gott geht, der sagt, ich werde da sein als der, der ich da sein werde. Und das ist der Grund, weshalb Jesus so energisch im Widerspruch zu den Gesetzeslehrern seiner Zeit steht. Weil sie ihre Lehre als Konkretion, weil sie ihre Lehre als Präzisierung der Weisungen Gottes ausgaben. Und weil sie von dem Volk Gefolgschaft verlangten, und zwar ihnen gegenüber, den Lehrern, den Leitern. Aber folgt doch bitte nicht irgendeinem Leiter, irgendeinem Lehrer. Ich höre das manchmal, wie toll das in anderen Gemeinden ist, von den vollmächtigen Lehrern wird da gesprochen, denen dann alles Volk folgt. Ich möchte euch lehren, aber ich möchte nicht, dass ihr mir folgt. Ich möchte, dass ihr Christus folgt. Einer ist euer Herr, niemand anders. Was sagen denn unsere Ältesten? Ich verstehe diese Frage und ich möchte dazu einen Text lesen aus Matthäus 23, einige Verse aus diesem Kapitel. Da sagt Jesus den Schriftgelehrten und den Gesetzeslehrern und Pharisäern: Weh euch, ihr wollt andere führen und seid selbst blind. Ihr sagt, wer beim Tempel schwört, ist nicht an den Schwur gebunden, nur wer beim Gold im Tempel schwört, muss seinen Schwur halten. Töricht und blind seid ihr. Was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel, durch den das Gold erst heilig wird? Ihr sagt auch, wenn einer beim Altar schwört, braucht er seinen Schwur nicht zu halten, nur wenn er beim Opfer auf dem Altar schwört. Ihr Verblendeten, was ist denn wichtiger, die Opfergabe oder der Altar, der das Opfer erst heilig macht? Weh euch, ihr Gesetzeslehrern und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Ihr gebt Gott den zehnten Teil von allem, sogar noch von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Aber um das Wichtigste an seinem Gesetz, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert ihr euch nicht. Dies solltet ihr tun, ohne das andere zu lassen. Ihr wollt die Menschen führen und seid selbst blind. Die winzigste Mücke fischt ihr aus dem Becher, aber Kamele schluckt ihr unbesehen hinunter. Jesus steht energisch gegenüber den Gesetzeslehren. Ich sagte es, weil sie die Gebote Gottes nun präzisieren, konkretisieren wollen, weil sie sie als ihre Weisungen ausgeben und dass sie Nachfolge ihnen gegenüber verlangten, nicht Gehorsam Gott gegenüber. Ihr fragt, was sagen unsere Älteste? Ich möchte euch sagen, ihr Lieben, Gesetze, alte oder neue, sind der Weg eurer Gemeindeleitung nicht. Gesetze, alte oder neue, sind der Weg eurer Gemeindeleitung nicht. Aber andererseits, Jesus will niemand in Sünde gefangen sehen. Das steht in Johannes 8, Vers 34. Und deswegen, weil Jesus niemanden in Sünde gefangen sehen will, stelle ich die Frage: Was beklagst du, was Jesus, was Gott dir angeblich verbietet? Was ist es denn, was er dir verbietet? Was ist es denn, was du beklagst? Und Marinka hatte eben schon einige Dinge erwähnt. Beklagst du, dass du den Zehnten geben sollst? Vielleicht ist das dir wirklich eine Not. Und für einige von uns ist es eine Not. Weil sie sagen, ich habe gar nicht die Mittel, den Zehnten zu geben. Mein Fass ist leer, da sehe ich ein leeres Konto. Aber da höre ich in der Gemeinde auch, gib den Zehnten und wenn du ihn gibst, dann wirst du gesegnet. Ist das das, worum du dich fürchtest, was du beklagst? Weil es dir angeblich verboten ist, nicht den Zehnten zu geben? Ich höre, dass mir junge Menschen sagen, Zärtlichkeit und jede Form der Intimität vor der Ehe ist verboten. Wenn ihr da irgendwie anfangt, euch zu berühren an intimen Stellen, dann ist schon der Segen Gottes verloren. Wo lest ihr denn das in der Schrift? Wer sagt das denn? Und ist das die fehlende Freiheit, die du beklagst? Ich weiß von Leuten unter uns, die Gemeinschaft haben am Arbeitsplatz und in persönlicher Beziehung mit homosexuell orientierten Menschen, Männern und Frauen. Dann hören wir in der Gemeinde, das ist aber nur das absolute No-Go, quasi die letzte Bastion, die wir als Christen aufrechtzuerhalten haben. Aber deine Not ist es möglicherweise, dass du genau mit diesen Menschen befreundet bist, dass sie dir am Herzen liegen, dass du sie liebst. Wer sagt dir, beklagst du dies, dass dir das angeblich verboten ist, mit solchen Menschen Umgang zu haben, weil irgendeine Bibelstelle sagt, das darfst du nicht. Oder scheinbar eine Bibelstelle solches sagt, dass das auch in Gemeinde nicht sein darf. Und vielleicht beklagst du einfach was ganz Schlichtes, nämlich, dass du den Eindruck hast, und das habe ich auch gehört, in der Gemeinde darf man ja gar kein Nein sagen. Man darf kein Nein sprechen, weil man nicht zur Verfügung steht für diesen oder jenen Dienst. Und du beklagst diese fehlende Freiheit. Oder du beklagst auch ein anderes Thema, das Menschen beschäftigt, Menschen mit alten Eltern. Wie ist das denn mit der Frage der Sterbehilfe? Und du beklagst die fehlende Freiheit, einfach aussprechen zu dürfen, dass dir das eine Last ist, diese Menschen leiden zu sehen in tiefster Qual und Elend. Und den Gedanken nur einmal formulieren zu dürfen, dass Sterbehilfe möglicherweise eine Option ist, erlebst du als Tabu und sagst, darf ich nicht sagen. Und du beklagst die fehlende Freiheit. Vielleicht sind es ganz andere Dinge, die du beklagst und die du kennst. Ich weiß es nicht, die ich genannt habe, habe ich gehört. In Johannes, 1. Johannes 4, Vers 8 heißt es, Gott ist die Liebe. Jeder Theologe kennt diesen Satz und die meisten Christen auch. Aber woran erkennt man die Liebe, außer dass man selber liebt? Woran erkennst du die Liebe, außer dass du selber liebst? Und Liebe und Leben lässt sich nicht mittels einer vermeintlich objektiven Lehre einfangen, weil das Leben so unglaublich vielfältig ist, weil die Lebenssituationen so unterschiedlich sind, weil die Lebensverhältnisse und die Erkenntnisse so unterschiedlich sind. Jeder von uns muss im Leben Hindernisse überwinden und jeder von uns muss Antworten empfinden. Und ich wie du, wir kennen dies. Ich finde die Antwort nicht. Und entscheide ich so, bin ich unsicher und entscheide ich so, bin ich auch noch nicht sicher. Aber ich muss entscheiden. Mutig komme ich vor deinen Thron, singe ich dann. Freigesprochen durch den Sohn. Wie soll ich anders vor dem Thron Gottes erscheinen als mutig, als freigesprochen durch ihn? Und Paulus sagt, wer euch etwas anderes lehrt als dies, an anderer Stelle im Galaterbrief, der sei verdammt. Die Liebe, ihr Lieben, schafft Neues. Die Liebe durchbricht deswegen auch immer wieder Schranken. Und wenn ich das Evangelium lese, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann sehe ich, dass Jesus das Gesetz des Mose frei handhabt. Es steht doch geschrieben, sagen sie ihm, dass die Sünderin zu steinigen ist. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein. Jesus beschreitet ja gar nicht, dass das geschrieben steht. Aber er sagt, ich entscheide hier im Angesicht Gottes, dass diese Frau leben soll. Alternativ dieser Mann. Die Leute sagen, wie kannst du denn Frauen lehren? Die haben doch in der Gemeinde, der jüdischen Gemeinde, nichts zu suchen. Und die Frauen werden von Jesus gelehrt. Und andere sagen, Frauen dürfen gelehrt werden, aber selber lehren dürfen sie nicht. Finden wir ja im Korintherbrief geschrieben. Da steht natürlich viel anderes und wir haben uns längst als Gemeinde dafür entschieden und eine Pastorin berufen, die wird hier predigen, weil das unsere biblisch orientierte Überzeugung ist. Wer damit nicht gehen kann, dem würde ich nie sagen, dann geh doch. Denn ich weiß, dass der Mensch, der das anders sieht, genau daran tatsächlich leidet. Aber wir können nicht miteinander leben, indem der eine sagt, wenn das kommt, gehe ich und wenn das kommt, gehe ich. Was ist unsere gemeinsame Mitte? Ich sagte, woran erkennt man die Liebe? Daran, dass man liebt. Und deswegen durchbricht die Liebe immer wieder Schranken. Sie wagt Neues. Mir sagen Menschen, ich habe gehört, wenn ich wirklich glaube, dann werde ich geheilt von meiner Krankheit. Es ist nur eine Frage des Glaubens, denn es steht geschrieben, wer im Gebet der Glaube des, das Gebet des Glaubenden vermag viel. Und also glaube ich wohl nicht richtig, weil ich werde nicht geheilt. Jesus hat Menschen geheilt, aber er hat nicht den Zusammenhang hergestellt zwischen irgendeiner Sünde und dieser Krankheit. Wo kommen wir hin, wenn wir solche Gesetze plötzlich in die Gemeinde hineintragen oder das in irgendwelchen Kanälen dieser Welt hören und dann sagen, da habe ich aber gehört vom Prediger bei YouTube, der sagt das. Ich bitte euch, schaut doch mal in die Bibel rein. Die Liebe schafft Neues, doch einfach, das denke ich, ist doch deutlich, ist es nicht dem Gott und Herrn zu folgen, der sich nicht in unserer Hand gibt, sondern dessen Name, Wesen und Programm es ist, ich bin da, ich bin bei euch, ich bin hier bei euch in unserer Gemeinde in Körne. Und was bedeutet es für unsere Gemeinschaft und Einheit, wenn nur Christus der Lehrer ist, wenn nur er der Herr über dein und mein Leben sein soll? Was ergibt sich daraus, wenn Christus unsere gemeinsame Mitte sein soll? Kann es da noch sein, dass der eigene Glaube der Selbstdarstellung dient, dass er anderen Lasten auferlegt und Vorschriften erlässt und sie selber mit keinem Finger anrührt? Kann es da noch sein, dass es Glaube darauf anlegt, Ehrenplätze im Gemeindeleben zu ergattern? Kann es sein in der Gemeinde, dass meine Art zu glauben anderen sogar den Weg zu Gottes neuer Welt verstellt? Kann es danach sein, dass ich in meinem Glauben andere führen will und selber blind bin fürs Wesentliche? Dass ich im Glauben den Zehnten entrichte, aber von Barmherzigkeit nichts verstehe? Kann es danach sein, dass mein Glaube aus einer Mücke einen Elefanten macht und Ungerechtigkeit gleichgültig hinnimmt? Das sind die Fragen, die Jesus stellt den Pharisäern und es ist uns im Matthäusevangelium überliefert. Und wir haben das zu hören, was Jesus fragt. Und Jesus sagt, ja, das alles kann sein und das alles ist. Auch da, wo wir als Christen ihn als alleinigen Herrn bekennen. Das alles, ihr Lieben, ist in der Gemeinde Jesu wie ein tief verwurzeltes, immer wiederkehrendes Unkraut. Es gedeiht auf dem Boden der Angst, die beargwöhnt, was Gott erlaubt und beklagt, was er angeblich verbietet. Und daran leiden viele. Und deshalb halte ich diese Predigt. Da, wo sich blinde Kasuistik an die Stelle der Wirklichkeit Gottes setzt, wo behauptete Rechtgläubigkeit an die Stelle von Barmherzigkeit tritt, da wo persönliche Erkenntnis durch Gruppenideologie plattgewalzt wird, wo Lehrsysteme an die Stelle eigenverantwortlichen Glaubens treten und Individualität durch Allgemeingültigkeiten aufgehoben werden soll. Wie anders, wenn Jesus sagt, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Das, was sich von Gott nur allgemein wie auf einer Perlenschnur aufgereiht sagen lässt, empfinden wir als Last. Ich empfinde das als Last. Einer zweier gemeinsamen Glaubens, aber eines erstarrten Glaubens. Gegen diese Verallgemeinerung des Allerpersönlichsten stellt sich Jesus. Es ist eine Art abgesicherten Glaubens, der sich nicht zu denken getraut oder zu vertrauen wagt. Was Gottes Liebe und was seine Freiheit dir und mir zu schenken vermag. Ich komme zum Schluss. Ein junger Mensch sagte mir kürzlich, ist es nicht so, wie es Paulus 1. Korinther 12 sagt? Wenn ich tatsächlich alles von mir gäbe und alle Gebote hielte und hätte die Liebe nicht, wäre es nicht anderes als viel Lärm um nichts. Und mein Gegenüber fuhr fort, wenn die Liebe der Maßstab ist, weshalb gibt es dann so viel Lärm um das, was ein Christ macht und was er auf gar keinen Fall machen darf. Und ich sage, ich stimme dir zu. Weil Gott tatsächlich die Liebe ist und nicht nur dann und wann liebt, bist du bei ihm so, wie du bist, geborgen und frei. Wahr ist auch, auch das sage ich euch jungen Menschen, aber auch den Erwachsenen unter uns. Lediglich erlernter Glaube entfremdet dich von dir selbst und macht, dass du dich im Allgemeinen und dem, was andere meinen, dass du dich darin verlierst. Und meine Sorge, am Ende gibst du es auf, nach dem lebendigen Gott zu suchen. Und du gibst es auf, dich von ihm finden zu lassen. Und du gibst es auf, deinen Weg mit ihm zu gehen. Und so führten die Schriftgelehrten, meinte Jesus, andere Menschen unvermeidlich in die Hölle. Das steht tatsächlich in Matthäus 23. Vorbei am Segen der Berufung, Gottes Kind zu sein. Und deshalb darf unsere Gemeinde keine Glaubensgemeinschaft sein, die ihre gemeinsame Mitte in der Einhaltung bestimmter Regeln sucht oder darin zu finden hofft. Hast du die Gewissheit deines Glaubens verloren und seinen Freispruch? Dann wisse Folgendes. Dein gefährdeter Glaube, und ich wiederhole es gern, ich habe den Eindruck, dass der Glaube mancher gefährdet ist. Hast du Gewissheit deines Glaubens verloren und den Freispruch Jesu? Dann wisse, dein gefährdeter Glaube lässt sich nicht durch eine höchstmögliche Korrektheit im Verhalten kompensieren. Du findest zum Christus nicht zurück, wenn du jetzt Ordnungsprinzipien einhältst, an die du gar nicht glaubst, von denen du nicht überzeugt bist. Das ist ohne die Liebe. Das ist Lärm. Deine Verunsicherung lässt sich nicht durch ein perfektes System richtiger Anweisungen beschwichtigen. Und ich bin überzeugt, das hast du längst erfahren. Es ist dir unmöglich, immer zwischen richtig und falsch unterscheiden zu können. Das hast du längst erfahren. Es ist dir unmöglich, nicht der Vergebung eines anderen Menschen und der Gnade zu bedürfen, der Gnade Gottes. Wer von uns wollte denn das sagen, dass wir nicht der vergebenden Gnade Gottes nur unser Leben verdanken? Wer wollte denn sagen, dass er keinen Menschen verletzt, dass er keiner Vergebung bedarf? Wie kann man sowas denken? Wir haben eben gesungen, mach mich ganz heilig. Ihr Lieben, ich möchte dir sagen, du bist geheiligt durch Christus. Es geht nicht darum, dass du dich heilig machst. Es geht darum, dass du heilig bist, weil du dich ganz an den Christus hängst und an ihn allein. Dieser Versuch, anders vor Gott zu bestehen, den nennt Paulus Knechtschaft, weil deine Seligkeit nicht auf Punkt und Komma beruht. Und so bezweifelt das Gesetz, was Gott erlaubt. Wir dagegen, schreibt Paulus, leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir setzen alles auf Glaube und Vertrauen. Und so erwarten wir das Ziel, auf das wir hoffen dürfen, dass wir vor Gott als gerecht bestehen und das Heil erlangen werden. Und Paulus schließt, weil ich mit Christus dem Herrn rechne, bin ich zuversichtlich, dass ihr zur gleichen Überzeugung gelangt. Amen.
Bevor wir gleich nochmal zusammen singen, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir klingen noch einige Aspekte sehr nach von der Predigt und ich würde sagen, wir nehmen uns einfach nochmal 2-3 Minuten Zeit, dass jeder für sich einfach nochmal Revue passieren lassen kann, was Arne uns gerade gesagt hat und gehen danach dann noch einmal und singen dann zusammen ein Lied, so 2 bis 3 Minuten.
sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind. T'was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace
Ja, wir sind für heute am Ende des Gottesdienstes angelangt. Ganz zum Schluss möchte ich euch noch ein ganz wichtiges Datum mitgeben, was ihr euch alle schon mal in den Kalender schreiben solltet. Und zwar, das ist Sonntag, der 12. September. Das ist nach den Sommerferien. An diesem Sonntag werden wir im Gottesdienst morgens das Ehepaar Eggers, unser neues Pastoren-Ehepaar, begrüßen. Und danach wollen wir sie hier mit einem Fest willkommen heißen. Also der 12. September. Wir brauchen natürlich Essen und Kuchen und Kaffee und Leute, die putzen und Leute, die Musik machen, Leute, die was zum Programm beitragen wollen, Gruppen, die sich vorstellen. Also da liegt noch ganz viel Arbeit vor uns, was wir jetzt relativ spontan machen müssen. Das heißt, wenn ihr da jetzt schon wisst, dass ihr da gerne was machen wollt, könnt ihr euch bei mir oder auch beim Arne melden. Wir leiten das dann an die einzelnen Verantwortlichen weiter. Aber ansonsten auf jeden Fall merkt euch schon mal den 12. September. Genau, jetzt wollte der Norbert noch ganz kurz was zu der Baustelle da draußen sagen, was ja auch immer ganz spannend ist. Corona-konform gebe ich dir jetzt das Mikro weiter.
Ach so, sonst hätte ich das auch ohne Mikro gemacht. Ja, ich wollte einfach nur sagen, ich bin letzte Woche angesprochen worden, was ist denn da eigentlich draußen los? Das geht ja gar nicht weiter mit dem Bauen. Ich habe mit dem Bauherrn gesprochen, die warten also immer noch auf eine Baugenehmigung und rechnen damit, dass das im Winter losgeht. Und die Baustelle, die wir im Frühjahr mal gesehen haben, das hatte mit dem Bau gar nichts zu tun, sondern das war eine Maßnahme der Stadt. So viel Information, ich möchte aber noch eine zweite Sache sagen. Mir ist die Predigt, die geht mir sehr nah und ich hätte es jetzt toll gefunden, wenn wir im Kirchencafé uns darüber unterhalten hätten. Das haben wir jetzt nicht. Aber ich biete an, in 10 Minuten im Garten, wer über die Predigt reden will, dass wir einfach nochmal darüber ins Gespräch kommen. Nehmt euch einen Stuhl mit und ich sitze dann da und vielleicht kriegen wir eine kleine Runde zusammen und können uns darüber nochmal austauschen.
Wie gut, dass unser Garten trocken geblieben ist. Ja, also ich sag's nochmal von hier vorne, Kevin hat völlig recht, bitte nicht diese schönen Holzstühle hier draußen in die matschige Wiese stellen, nehmt die Stühle aus dem, die Plastikstühle aus dem Keller unten. Genau, also herzliche Einladung, wer möchte gleich bei schönem Sonnenschein im Garten nochmal über die Predigt zu sprechen, ich denke, da gibt es durchaus Gesprächsbedarf heute. Wer spenden möchte für die Gemeinde, die Kollekte dürfen wir ja nicht durch die Reihen geben. Jetzt durch Corona gibt es am Ende Körbchen. Ich denke, wir werden auch nach den Sommerferien, wenn hier wieder mehr los ist, auch mal für Holzwickede noch was zusammenlegen. Wem das jetzt schon auf dem Herzen liegt, da sich finanziell zu beteiligen, der kann auch gerne der Gemeinde was überweisen. Wir leiten das dann natürlich weiter. Genau, und jetzt zum Schluss möchte uns der Arne noch seinen Segen zusprechen. Von meiner Seite schon mal einen gesegneten Sonntag für alle, die in die Ferien fahren oder jetzt gerade in den Ferien sind und vom Urlaubsort aus zugucken. Eine gesegnete Zeit euch.
Wir bitten Gott um seinen Segen und bitten, ich bitte euch dazu aufzustehen. Es segne euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, so dass er etwas dafür fordern könnte? Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen.